Hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen. Wir werfen heute einen Blick auf die Deutsche Bahn und in den Weltraum. Mit dabei eine Sprachnachricht von Astronaut Matthias Maurer und die Frage, ob es irgendwann Space Shuttle von Berlin aus gibt. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp. Mir gegenüber sitzt Tagesspiegel-Vize-Chefredakteurin Anke Mürre.
Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
Ja, die schlechte Nachricht gleich vorneweg. Es wird aller Voraussicht nach keine direkte Fortsetzung des 9-Euro-Tickets geben. Die meisten haben sich's vielleicht schon gedacht. Verkehrsminister Volker Wissing hat es jetzt nochmal bestätigt. Die Idee sei zwar ein voller Erfolg, aber auch leider sehr teuer.
Ja, und warum sollte man Erfolge auch fortsetzen? Ne? Damit fangen wir hier gar nicht erst an.
Ja, so ähnlich sieht das auch Julia Klöckner, CDU-Bundestagsabgeordnete. Sie wollte gestern ganz gerne mit dem Zug nach Berlin fahren und hat sich dann ziemlich über die Bahn aufgeregt, zu Recht, weil der Zug nicht nur zu spät gekommen ist, also nicht nur zu spät gekommen ist, sondern gleich einfach gar nicht gekommen ist, er ist ausgefallen. Und wie sie die ganze Situation gerade mit der Deutschen Bahn sieht, das haben wir sie einfach mal gefragt und sie hat uns dazu folgende Sprachnachricht geschickt.
Ich bin ja ein Fan des Bahnfahrens, aber die Bahn macht es einem nicht einfach, sie zu schätzen und hochzuhalten und weiter zu empfehlen. Es vergeht wirklich keine Bahnfahrt, wo man nicht zu spät kommt, der Anschlusszug dann komplett ausfällt, wo es Probleme gibt, aber nichtsdestotrotz, ich bleibe natürlich dabei. Aber das 9-Euro-Ticket ist jetzt eine besondere Herausforderung, weil es jetzt unglaublich viele Gruppen gibt und Familien gibt, die sagen, jetzt machen wir den Ausflug für 9 Euro. Das ist verständlich, nachvollziehbar. Aber mir tut der ein oder andere Zugschaffner oder Schaffnerin schon leid, die den ein oder anderen Fahrgast rausholen muss mit Koffer, weil die Züge schlichtweg zu voll sind. Klar, es ist ein Discount-Angebot und wer weiß, also nach 3 Monaten, ob sich dann das Fahrverhalten groß verändert hat, das bezweifle ich. Ich kenne Freundinnen, die fahren jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit, nur in diesen 3 Monaten, dann nehmen sie das Auto. Ja, was kann Politik tun? Wird immer so gerne gesucht, ob ein Minister schuld sei. Ein Minister macht weder die Reparaturen noch die Zugtaktungen, das heißt die Fahrteinteilung für die Züge. Aber man muss natürlich das Baustellenmanagement sich jetzt genauer anschauen. Und die Ampelregierung hat gesagt, das will sie tun. Ich bin gespannt und warte auf den Zug.
Ja, die gute Nachricht ist vielleicht, was kann Politik tun, hat sie gefragt, ne? Die Politik tut jetzt was, zumindest tut sie so, als würde sie was tun. Das ist ja die am meisten verbreitete Disziplin. Nein, im Ernst. Die Bahn ist jetzt Chefsache. Das war ja auch nicht bei jedem Verkehrsminister so. Volker Wissing hat zumindest heute mit dem Bahnchef Lutz eine Pressekonferenz gegeben und glaubhaft vermittelt, dass jetzt die Probleme der Bahn angegangen werden sollen und sogar auch gelöst. Und ein Hochleistungsnetzwerk für Deutschland entstehen soll auf den vielbefahrenen Strecken. Naja, dann hoffen wir mal, dass das nicht zu teuer wird.
Ja, ist, glaube ich, alles eine Frage der Perspektive und Betrachtung. Ich glaube, 6 Milliarden pro Jahr wurden mal veranschlagt vom Verkehrsministerium, die es bräuchte, um das alles irgendwie auf Vorderbahn zu bringen pro Jahr. Das ist eine ganze Menge und das muss man im Haushaltsausschuss und in den Haushaltsverhandlungen erstmal so durchkriegen. Aber Volker Wissing klingt ja, sag ich mal, ziemlich entschlossen und anders als Adel Tawil zum Beispiel sagt er ganz klar, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Also die Finanzierung muss sichergestellt werden, wie viel es ist, sagt er nicht, aber sichergestellt, ja, Optimismus, würde ich sagen, nennt man sowas.
Ja, und sein Kumpel Christian Lindner ist ja Finanzminister, das macht es für ihn vielleicht einfacher. Und Optimismus ist ja grundsätzlich nie verkehrt, allerdings glaube ich an der Stelle alles erst, wenn es auf der Schiene ist. Also das ist schon ein riesiger Haufen Probleme, der da mitfährt, denn parallel zum Hochleistungsnetz, das da entstehen soll, will ja die Bundesregierung auch die Fahrgastzahlen, also Menschen in Zügen bis 2030 verdoppeln. Ja, das ist ja das, was gerade so ein bisschen schon mal ausprobiert wird mit dem 9-Euro-Ticket. Außerdem sollen Güterbahnen auch noch einen höheren Marktanteil bekommen. Das ist insgesamt alles sehr ambitioniert oder auch knackig.
Ja, knackig lehnen sich auch die ganzen Bauarbeiten, die in diesem Hochleistungsnetzwerkausbau sozusagen kommen sollen. Verkehrsminister Volker Wissing hat das ja, wie gesagt, heute Morgen angekündigt. Und im Prinzip soll das, um es einmal noch kurz erklärt zu haben, so eine Generalsanierung von im Prinzip allen überalteten und störanfälligen Anlagen sein. Die sollen ersetzt und verbessert werden. Wichtig ist dabei, es gibt eine Bündelung der Baumaßnahmen. Heißt, früher war es im Zweifelsfall vielleicht so, dass irgendwie an Jahr 1 die Oberleitung an der Strecke X repariert wurde, ein Jahr später dann die Signaltechnik an der Strecke X und ein Jahr später wieder was anderes und dann war die Strecke 3 Jahre lang eigentlich gesperrt oder hatte zumindest Probleme in Zukunft, sondern das Ganze so funktionieren, dass es im Prinzip alles auf einmal gemacht wird und danach dann diese Strecke baufrei ist. Außerdem soll das Ganze, und das ist ja auch wunderbar, auch noch leistungsfähiger werden. Das heißt, man ersetzt die Technik nicht 1:1, sondern man achtet darauf, dass bei dem Ersatz der Technik auch noch Modernisierung mit eingebracht wird. Und so wird alles super toll in unserer Bahn Winter Wunder Wunderland.
Ja, das klingt natürlich super. Man muss dazu sagen, dass das diese Sanierung ordentlich verschlafen wurde in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Da sind andere Länder sehr viel weiter und die können jetzt eben auch investieren in den Ausbau, nicht in den Bestand. Das heißt für uns aber auch im Klartext, dass es bis 2030 nicht so schön wird. Auf 3500 Streckenkilometern liegt die Auslastung jetzt schon ohne Baustellen bei 125%, also zu voll. Und wenn da jetzt noch Baustellen und noch mehr Passagiere dazukommen sollen, dann wird es schwierig. Und ein zuverlässiges oder halbwegs leistungsfähiges Schienennetz soll es dann erst ab 2030 geben. Mit der Verspätung, die wir hier als Berliner einfach mal einrechnen, wird es dann 2040 und da ist noch nicht so richtig viel ausgebaut. Also als Klimaretter ist mit der Bahn erstmal nicht zu rechnen, womit dann auch klar ist, warum Wissing sich kein 9-Euro-Ticket leisten kann. Da geht es nämlich nicht nur ums Geld, sondern auch einfach um Kapazität.
Ja, und um das Ganze mal auf Berlin runterzubrechen, da gibt es nämlich dann eben nicht nur diesen großen Ausbau, den Wissing jetzt angekündigt hat, sondern da gibt es auch noch ganz viele andere Ausbauprojekte von I2030 über die Dresdner Bahn, City-S-Bahn, was auch immer. Und tatsächlich hat sich unsere Kollegin Johanna Voss einfach mal durch diese ganzen Baustellen, die da auf uns zukommen, durchgeklickt und uns ein paar Empfehlungen zusammengefasst, wo man in den kommenden Jahren hinfahren sollte und wohin vielleicht auch besser nicht.
In den nächsten Jahren hat die Bahn auch für Berlin und sein Umland Großes vor. Zum Beispiel wird die Strecke von Blankenfelde, also südlich von Berlin, bis wenige Kilometer vor Dresden auf eine Höchstgeschwindigkeit von, Achtung, 200 km/h ausgebaut. Bis Ende 2028 soll das fertig werden und die Bahn verspricht schon mal, dass mit diesem Umbau es zu einer verkürzten Reisezeit kommen kann. Wirklich freuen kann man sich auf bis zu 160 km/h auf der Strecke von Berlin über Frankfurt-Oder bis an die polnische Bundesgrenze. Bis Ende 2022 soll das fertig werden und wir kommen dann richtig flicks mit dem Zug nach Polen. In Berlin empfehle ich euch auf jeden Fall bis 2025 unbedingt den Ostbahnhof zu meiden. Der bekommt ein neues Dach und ist schon seit 2010 eigentlich nur noch Dauerbaustelle. Ziel ist, Zitat, die beiden Gleishallen erhalten eine neue Dacheindeckung aus Aluminium-Trapezblechen. Das erklärt auf jeden Fall so einiges. Sonst gibt es noch S-Bahn-Projekte in Berlin. Die S1 von Frohnau bis Oranienburg soll ab 2024 im 10-Minuten-Takt fahren. Und es soll eine neue Nord-Süd-Achse geben mit dem Namen S21. Und die soll den Nordring mit dem Hauptbahnhof verbinden, dann zum Potsdamer Platz und rüber zum Südkreuz. Und weil ja nicht alles schlecht ist, noch ein kleiner Urlaubstipp für alle, die mit der Bahn reisen wollen. Wenig gebaut wird in Bielefeld. Also wer mal einen entspannten Wochenendtrip mit der Bahn machen möchte, ab nach Bielefeld und Umgebung. Allerdings wäre es dann gut, vor 2032 nicht über Hannover anzureisen. Da werden nämlich alle Bahnsteige, Bahnsteigüberdachungen, Aufsichtsgebäude, Warteräume, Bahnsteigmöblierungen, Telekommunikationsanlagen, Aufzüge, Rolltreppen und insgesamt 52 Brücken erneuert.
Siehst du mal, in Hannover wird investiert, in Bielefeld nicht.
Ja, Hannover, Anke, kannst du dann aber bis 2032 einfach nicht mehr anfahren, musst du hier bleiben in Berlin.
Ja, oder ich fahre mit dem Auto, so wie Julia Klöckner.
Ja, es klingt auf jeden Fall alles ganz schön nach Betriebsstörungsbingo. Um einmal ganz kurz das zumindest auch erwähnt zu haben. Wir spielen das ja schon seit Jahren, Jahrzehnten quasi fast im Checkpoint. Es geht so, man liest einfach ganz viele Betriebsstörungen vor, die es gibt oder auch nicht gibt. Und dann muss jeder immer erraten, ob es sie wirklich gibt oder nicht. Ich habe so eine mini kleine Runde für dich mitgebracht, Anke. Ich lese dir jetzt einfach vor, es ist einer drin, was keine Betriebsstörung ist. Du musst erkennen, welches. Betriebsstörung, Weichenstörung, Kommandostörung, Türstörung, Fahrzeugstörung, prophylaktische Schönheitsreparatur, Blasenschwäche des Zugführers, Staatsbesuch, Stapelung von Zügen, fehlender Lokführer, Tiere im Gleis, Hund im Gleis, Schwan im Gleisbett, Baum im Gleis, Rettung einer Taube im Gleisbett, Kollision mit Einkaufswagen, metallbeschichteter Luftballon in der Oberleitung, Ende.
Staatsbesuch.
Nee, das ist leider tatsächlich eine Störung gewesen. Was es nicht gibt, ist die prophylaktische Schönheitsreparatur.
Schade.
Naja, aber sagen wir mal so, allen, denen es jetzt hier unten zu stressig wird, denen bleibt ja immer noch das All.
Achtung bitte, aufgrund geltender Schutzbestimmungen bitten wir alle Fluggäste und Mitarbeiter, den aktuell vorgeschriebenen Mund- und Nasenschutz zu tragen und die Hygienebestimmungen einzuhalten.
Ja, heute beginnt die internationale Luft- und Raumfahrtausstellung, kurz ILA, im Berlin Expo Center am Airport quasi, also direkt neben dem Flughafen BER in Schönefeld.
Ja, und das allein ist ja schon eine Nachricht, ne? Weil sie zum ersten Mal überhaupt seit Corona stattfindet, also seit 2018 in dem Fall. Und zum ersten Mal am eröffneten BER, wo wir an dieser Stelle auch immer gerne nochmal darauf hinweisen, der BER ist übrigens eröffnet und heute auch mit einer neuen Ausstellung eröffnet.
Ja, und die sind tatsächlich, oder die ist, da gibt es sozusagen die Trends aus der Branche, die man da irgendwie bestaunen kann. Mit dabei sind unter anderem das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, das Europäische die Europäische Weltraumorganisation ESA und auch ESA-Astronaut Matthias Maurer, der nach 177 Tagen aus der internationalen Raumstation ISS wieder zurück auf die Erde gekehrt ist. Und wir haben heute eine kleine Sprachnachricht von Matthias Maurer dabei, der uns noch einmal erzählt hat, wie das eigentlich so war, als er aus dem All plötzlich auf Berlin geblickt hat.
Hallo, ich bin ESA-Astronaut Matthias Maurer und ich grüße alle Hörer des Tagesspiegel-Podcasts Berliner und Pfannkuchen. Das allererste Mal, dass ich in Deutschland eine Stadt gesehen habe von der ISS aus, war eine Nachtaufnahme von Berlin. Und nachts erkennen wir Astronauten aus dem All, dass Leben auf der Erde existiert, weil Europa nachts total hell beleuchtet ist. Es sind atemberaubende, wunderschöne Momente, wenn man über Europa hinwegschwebt. Und für mich war es ganz, ganz, ganz bedeutend, Berlin aus dem Himmel zu sehen. Ganz einfach, weil ich Berlin eine ganz faszinierende Stadt finde und mit sehr viel Geschichte. Und natürlich als deutsche Hauptstadt war das ein einzigartiges Erlebnis für mich. Bei weiteren Umrundungen habe ich dann natürlich auch andere Städte aus der ISS entdecken können. Aber dieser erste Moment, wo ich Berlin gesehen habe, war natürlich ein ganz erinnerungswürdiger Moment für mich.
Für mich war es auch erinnerungswürdig, als ich Berlin zum ersten Mal in echt gesehen habe. Nee, aber das ist schon schön. Also ich stelle mir das total, dieses Foto, wer das nicht gesehen hat, das kann man sich auf Instagram tatsächlich von ihm angucken, wie er quasi von da oben irgendwie Berlin fotografiert hat. Das ist schon, das hat so ein bisschen was Mystisches irgendwie, weiß nicht.
Ja, von oben sieht man auch den ganzen Müll nicht, der hier rumliegt und die dreckige Stadt. Nein, Berlin ist wunderschön.
Ja, und wunderschön ist auch, dass neben Maurer tatsächlich 550 Aussteller auf der ILA sind. Bis zu 15.000 Besucher können dahin in den 5 Messetagen. Allerdings, das ist jetzt die schlechte Nachricht, das gesamte Wochenende ist schon komplett ausverkauft.
Bedumm. Ja, und während wir hier den Podcast aufnehmen, ist Bundeskanzler Olaf Scholz da zur feierlichen Eröffnung und macht eine Führung durch die Messehallen. Und ja, Franziska Giffey war gestern schon da mit Dietmar Woidke und hat sich rumführen lassen. Die brauchten, glaube ich, kein Ticket, wenn ich das richtig sehe.
Ja, und um sozusagen allen, die jetzt kein Ticket bekommen, zu erklären, warum Berlin als Standort gerade auch für die Luft- und Raumfahrt besonders wichtig oder relevant ist und was man vielleicht in dieser Region auch noch besser machen kann, haben wir Andreas Timmermann von der Berlin-Brandenburg Aerospace Allianz kontaktiert und er erklärt uns das jetzt mal in folgender Sprachnachricht.
Berlin hat in der Raumfahrt eine wirklich beeindruckende und lange Historie, aber auch heute sind viele Akteure im Raumfahrtbereich tätig. Hier sind insbesondere die Bereiche der Wissenschaft und Forschung an der TU Berlin beispielsweise und am Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dem DLR in Adlershof zu nennen, aber auch innovative Unternehmen wie zum Beispiel Astro Feinwerktechnik, ebenfalls in Adlershof. Astro Feinwerktechnik baut Satellitenkomponenten und komplette Komponenten und komplette Satelliten. Daneben gibt es eine wirklich beeindruckende Start-up-Community von jungen Unternehmen, die sich ebenfalls um Raumfahrtchancen bemühen. Was kann man besser machen? Man kann noch mehr vernetzen, man kann noch mehr die Akteure zusammenbringen. Darum bemühen auch wir uns, die Berlin-Brandenburg Aerospace Allianz, das ist das Netzwerk der Luft- und Raumfahrt in Berlin und Brandenburg. Und wir betrachten die Raumfahrt als einen der zukunftsweisenden Bereiche für den Standort Berlin-Brandenburg.
Dazu noch zwei Zahlen. Laut der Berliner Wirtschaftsförderung arbeiten 7500 Spezialisten und Techniker und Ingenieure und alles auch in weiblich in der Luft- und Raumfahrt in der Hauptstadtregion. Insgesamt beschäftigt die Branche rund 17.000 Menschen hier.
Ja, wäre es doch eigentlich cool, wenn wir so einen Weltraumbahnhof hier in der Region hätten, oder? Könnte man denken, das ist jetzt total utopisch, aber so ganz so absurd ist das dann doch wieder nicht, wie wir bei der eigentlich nicht ganz ernst gemeinten Recherche herausgefunden haben. Denn an der Technischen Hochschule Wildau wird tatsächlich daran geforscht. Da gibt es irgendwie so eine Szenarioanalyse und da hat ein Forscher wirklich einen solchen Raketenstartplatz durchgedacht, durchgespielt mal. Und in einem Szenario wird der erste bemannte oder befraute Start einer Rakete vom neuen Weltraumbahnhof Sperenberg im Juni 2035 angekündigt. Also kurz nachdem das Bahnnetz saniert ist und quasi nur eine Autostunde vom BER entfernt, was insofern schon lustig ist, weil ja auch mal der Flughafen, der jetzt BER ist, in Sperenberg gebaut werden sollte, also als Standort im Gespräch war. Und naja, vielleicht ist das jetzt eine Alternative, wo es ja mit dem BER, sagen wir mal, so mittelgut läuft.
Ja, ist komplett wild auf jeden Fall. Dieser Bahnhof wäre in diesem Szenario 1000 Hektar sogar groß, also noch größer als drei Tempelhofer Felder zusammen. Und er wäre mit dem Flughafen BER so durch irgendwie einen Schnellzug verbunden, zumindest diese ideale Vorstellung. Und Zitat, die Erreichbarkeit des Weltraumbahnhofes wird zusätzlich durch Flugtaxis erhöht. Die Stationen am BER in Adlershof sowie am Tesla-Standort in Grünheide haben. Also eine ziemlich verrückte Vorstellung.
Ja, und am Weltraumbahnhof Sperenberg dürfen wir dann alle Elon Musk als Dauerpendler begrüßen, der von da aus dann zum Mars natürlich fliegt und dort oben New Berlin gründet oder so.
Ja, vielleicht. Aber wie sinnvoll so ein Weltraumbahnhof wäre und ob das überhaupt realistisch ist, das haben wir Andreas Timmermann auch gefragt und er hat uns via Sprachnachricht nochmal geantwortet.
In Berlin oder der näheren Umgebung einen Raketenstartplatz zu generieren, halte ich für nicht sinnvoll. Schon aus energetischen Gründen gibt es dort bessere Möglichkeiten, schon um die Erdrotation mitzunehmen für die Startphase, werden Raketenstartplätze bisher aus energetischen Gründen ist das sinnvoll in Äquatornähe aufgebaut und davon sind wir glücklicherweise oder leider in Berlin-Brandenburg doch relativ weit entfernt.
Nö, schade eigentlich, ne? Bleiben wir doch auf dem Teppich.
Ja, ich wäre ja eigentlich vom Teppich gerne abgehoben und ins Weltall geflogen. Dann hätte ich Berlin auch einfach von der Ferne einmal sehen können wie Matthias Maurer, aber gut, wird dann halt nichts. Spielen wir erstmal Ping-Pong.
Vom Weltall kommen wir also wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und zu einer erfreulichen Nachricht für unseren echten existierenden Lieblingsflughafen. Denn Emirates würde gerne von hier aus starten. Zitat, warum sollte man einen großartigen neuen Flughafen bauen und niemanden reinlassen, fragte Emirates-Chef Tim Clark heute bei der ILA. Die Fluggesellschaft bemüht sich nämlich seit Jahren um Start- und Landerechte. Das findet aber dem Vernehmen nach die Lufthansa nicht so lustig.
Ein zusätzliches Lokangebot vom BER gibt es jetzt jedenfalls. In Zukunft hängen die Gebühren für die Airlines nicht mehr pauschal vom Flugzeugtyp ab, sondern vom real gemessenen Fluglärm eines einzelnen Fluges. Zitat ELD, Engelbert Lüttke-Dahldrup, leises Fliegen soll sich lohnen.
Ja, die Anwohner werden sich bedanken. Bedanken würden Sie sich wohl auch über längere Grünphasen. Zumindest ist das das Ergebnis unserer Checkpoint-Umfrage. Da haben nämlich 83% der Menschen, die mitgemacht haben, für mehr Zeit sich ausgesprochen, um einfach sicher über die Straße zu kommen.
Weniger sicher ist immer noch die Lage in der Ukraine, auch wenn wir vielleicht ein bisschen weniger davon hören als am Anfang. Heute auf den Tag genau, es ist auf jeden Fall 81 Jahre her, dass die Sowjetunion von der deutschen Wehrmacht angegriffen wurde. In Russland und in der Ukraine ist der 22. Juni offiziell der Tag der Trauer und Erinnerung an die 27 Millionen Menschen, die bis 1945 in diesem Krieg getötet wurden. In diesem Jahr wird wohl nicht gemeinsam gedacht.
Ungern zurück denkt man an das Berliner Wahlchaos im vergangenen September. Aber man staunt, 75% der Wahlhelfenden aus Treptow-Köpenick würden sich wieder als Ehrenamtliche bei einer Wahl beteiligen. Das hat eine schriftliche Befragung des Bezirkswahlamtes unter den knapp 3000 Ehrenamtlichen bei der Wahl 2021 ergeben. Und auch interessant, 72% sind mit der Wahlorganisation zufrieden. 66% sehen trotzdem Verbesserungspotenzial.
Apropos Verbesserungspotenzial, das gibt es auch in der Einsatzzentrale der Berliner Polizei. Alle 24 Sekunden geht dort ein Notruf ein, entgegennehmen den derzeit ziemlich überlastete Beamte. Die Zahl der dort ständig arbeitenden Polizisten und Polizistinnen ist in den vergangenen 12 Monaten, Zitat, optimierungsfähig gewesen. So steht es jedenfalls in der Antwort der Innenverwaltung auf eine Anfrage der CDU.
Ja, und jetzt sind ja auch noch ganz viele auf Dienstreise, nämlich 870 der Berliner Polizistinnen und Polizisten sind noch bis zum 28. Juni auf Schloss Elmau in Bayern unterwegs. Natürlich, um dort mit anderen Einsatzkräften aus ganz Deutschland die internationale Politik beim G7-Gipfel zu unterstützen und zu sichern.
Weniger Unterstützung für G7 gibt es von den KlimaaktivistInnen von Extinction Rebellion. Die haben angekündigt, am kommenden Montag eine große Protestaktion in Berlin zu starten. Angekündigt ist eine Blockade eines staatlichen Gebäudes in Berlin. Wo ist dann die Überraschung?
Ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt.
Ja, und damit kommen wir zur letzten Sprachnachricht für heute und die kommt von Maren Siebert. Maren Siebert ist Kuratorin im Tierpark Berlin und sie hat uns im Rennen um die schönste Berlin-Geschichte folgende Sprachnachricht geschickt.
Hallo, ich bin Maren Siebert und ich bin Kuratorin im Tierpark Berlin und im Speziellen für unsere Feldhamster verantwortlich. Der europäische Feldhamster ist ja von der IUCN, das ist die Weltnaturschutzorganisation, auf den zweithöchsten Bedrohungsstatus als vom Aussterben bedroht eingestuft worden. Und der Grund dafür, dass er so eingestuft wird, sind die vielen Änderungen, die in seinem Lebensraum stattfinden. Und das ist der moderne, bewirtschaftete Acker. Nun gibt es verschiedene Ideen, wie man den Acker als Lebensraum wieder feldhamsterfreundlich gestalten kann. Und dazu gehört zum Beispiel die Maat der Getreidefläche mit hochgestelltem Mähwerk, sodass der Feldhamster zwischen den hochgewachsenen Halmen noch Deckung findet. Oder auch das Anlegen von Hamsterstreifen am Ackerrand, auf welchem verschiedene Pflanzen und Körner als Futter dienen können. Wir haben nun in Kooperation mit der AG Feldhamsterschutz Niedersachsen Feldhamster aus Göttingen bekommen, um mit diesem bei uns in der Feldhamsterstation im Tierpark zu züchten. Da warten wir auch aktuell ganz gespannt auf den Nachwuchs. Mal sehen, wann wir da Neuigkeiten verbreiten können. Sobald die Tiere ihre Winterruhe bei uns auf jeden Fall beendet haben, werden wir den Nachwuchs dann im Frühjahr nächsten Jahres im Göttinger Umland wieder auswildern. Denn dort haben sich schon ganz viele Landwirte bereit erklärt, ihre Felder hamsterfreundlich zu bewirtschaften und somit dieser Art einen geschützten Lebensraum zu bieten.
Hamsterfreundlichkeit for life, finde ich gut.
Göttingen für Hamster. Da fällt mir ein Witz ein, den mir gestern ein 5-Jähriger erzählt hat.
Gar keinen Bock, ihn zu hören.
Warum denn nicht?
Okay, doch, unbedingt. Anke, was ist der Witz?
Wo wohnt der Hamster? In Amsterdam.
Du, 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 du. Ja, und witziger kann es heute gar nicht mehr werden, liebe Hörerinnen und Hörer. Deshalb sagen wir jetzt Tschüss und Hamsteldudeldei. Das war's für heute von uns. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp. Mit dabei war Anke Möhre, Redaktion Sinan Retschber und Johanna Voss, Produktion Andreas Deile, der Apparat, Musik Anke Möhre und wir hören uns hier am Freitag wieder.
Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
Und ich heiße Katja Füchsel.
Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbediensteter aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie "Ich schwöre, ich fick dein Leben".
Es geht um den Prozess gegen den sogenannten Clanchef Arafat Abou-Chaker und drei seiner Brüder.
Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint.
Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.